Hallo Oliver.
Moin Anna.
Wie geht's?
Ja, soweit ganz gut. Ja? Aber am Jahresende, Jahresanfang kommen ja immer diese ganzen Rechnungen rein. Hast du schon gekriegt?
Ich kriege jeden Monat Rechnungen.
Ich meine die großen, die Stromrechnung.
Ja, okay, du meinst das ganze Zähler ablesen und ja.
Genau.
Richtig.
Also bei mir, komischerweise, also dieses Jahr, Stromrechnung wird billiger. Habe ich jetzt Ankündigungen gekriegt, ja.
Warst du öfter im Büro?
Kann sein. Aber nee, tatsächlich wird der Kostensatz sinkt.
Schön.
Ja,
was hast du für einen Anbieter?
Musst du mal erzählen. Ökostrome irgendwo, die Schönhauser Elektrizitätswerke, glaube ich.
Ja, prima.
Ja, das, genau. Aber beim Strom ist ja nicht alles so risikolos wie die Rechnung.
Ist nicht alles eitel Sonnenschein.
Ist nicht alles eitel Sonnenschein. Also genau, Anna. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort, um hier die Tür aufzumachen zu unserem House of Nerds, oder?
Ja, ich freue mich schon auf den Gast.
Ich mich auch. Dann holen wir rein.
House of Nerds, der Cybersecurity Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Ich bin Oliver Küch und mit mir hier im Studio ist wie immer meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Hallo. Ja, heute haben wir Michael Eckel zu Gast, das erste Mal. Er ist Wissenschaftler am Fraunhofer SIT und forscht daran, wie man kritische Infrastrukturen IT-sicher machen kann, zum Beispiel Energiesysteme. Darüber sprechen wir heute mit ihm. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich ein ziemlich cooles Format, was ihr hier habt mit dem House of Nerds, ja.
Danke.
Und bin gespannt auf eure Fragen.
Ja, also viele Leute haben ja zu Hause schon mal sich mit, Energienetzen auseinandergesetzt. Ne? Also spätestens, wenn man so überlegt, eine PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, sich aufs Dach zu setzen. Und dann fragt man sich ja, okay, dann kriege ich Strom, Wechselrichter geht rein. Und wo geht er dann eigentlich hin so ein bisschen? Also da kommt so die Frage auf, wie ist das eigentlich mit dem Energienetz? Jetzt vielleicht mal ganz konkret gleich gefragt, wenn man so eine Solaranlage, also PV-Anlage kauft, sich anschafft, sich installieren lässt, sollte man da auf irgendwas achten aus Cybersicherheitsgesichtspunkten?
Theoretisch ja, man kann da aber leider gar nicht so viel machen, weil im Prinzip die Geräte, die man kauft, die man sich installiert zu Hause, das ist im Prinzip eine Blackbox. Da kann ich nicht ran, da kann ich nichts konfigurieren. Aber die sind trotzdem stark verbunden mit dem Internet. Gerade die IoT-gefähigen Geräte, ja, die sind über die Cloud gesteuert. Ich habe meine App hier auf dem Smartphone und kann da den Verbrauch sehen, kann Verbraucher ein- und ausschalten nach Bedarf. Ja, und das kann theoretisch am anderen Ende der Welt passieren. Und ich habe da keinen Einblick, ja. Und die sind im Prinzip nicht ausreichend geschützt. Und das bietet eben viele Angriffsflächen auch. Ja, weil ein Angreifer, der kann Daten manipulieren, der kann Geräte manipulieren. Und wenn er es schafft, die Kontrolle zu übernehmen, dann kann er sich von da aus weiter vorarbeiten und kann theoretisch auch andere Geräte in meinem Heimnetz manipulieren. Und das betrifft dann eben nicht nur meinen Computer, mein Laptop, mein Tablet, sondern auch so alltägliche Geräte wie Smartphones, wie Staubsaugerroboter oder eben meine komplette Smart-Home-Steuerung.
Gut, also ich sag mal, es war jetzt heute Morgen schon sehr kalt draußen. Insofern, wenn jemand die Heizung manipulieren würde, würde mir schon reichen. Das wäre für mich schon, dann wäre bei mir schon ein kritischer Zustand erreicht, Anna, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gehören denn dann Heimnetze eigentlich auch schon zu Kritis, also zu kritischen Infrastrukturen? Sind die Teil davon oder wie sind die da einzuordnen?
Heimnetze gehören nicht zu Kritis. Die sind, also derzeit gehören sie nicht zu Kritis. Zu Kritis gehören generell große zentrale Systeme, also traditionell
Kraftwerke.
Also traditionelle, genau, Kraftwerke, große Kraftwerke, die halt auch ein bisschen was an Strom produzieren. Und generell Systeme, die zum Wohl der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, zum Beispiel Stromversorgung, Kommunikationsinfrastruktur, Wasser, Lebensmittelversorgung. Bei Wasser, Lebensmittelversorgung, okay, da kann man mit der Cybersicherheit vielleicht wenig machen, vielleicht den BOS-Funk, wenn man den stört, dass dann die Hilfsgüter da nicht hinkommen, wo sie hin sollen. Also generell produzieren Heimkraftwerke so ja zwischen 600 Watt und 15 bis 20.000 Watt, also 15 bis 20 Kilowatt Photovoltaikanlage. 600 Watt ist eher so ein Balkonkraftwerk, so ein kleines, ja. Aber Kritis fängt ab 104 Megawatt an. Wenn ein System 104 Megawatt hat, ja, dann zählt es unter Kritis. Genau. Und Heimkraftwerke sind also im Prinzip so circa 10.000-fach kleiner. Okay. Das heißt, es müssen sich 10.000 Heimkraftwerke verbinden, um so viel Strom zu liefern, wie so ein normaler großer Produzent. Ob das jetzt von Erneuerbaren ist oder mit, ob die Energie von fossilen Energieträgern kommt, das ist erstmal dahingestellt, ja. Mhm. Ein gutes Beispiel davon sind virtuelle Kraftwerke. Das heißt, ein Verbund mehrerer Heimkraftwerke.
Also lass uns doch mal ganz kurz bei dem Heimkraftwerk bleiben, weil da habt ihr ja auch ein Projekt, das heißt Real-Time Automated Attack Isolation for Smart Home Energy Systems, also HomePPSEC. Da untersucht ihr, wie ein Hauskraftwerk, das ins öffentliche Netz Strom einspeist, abgesichert werden kann. Also was genau kann denn da alles passieren? Also du bist vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber welche, also wo sind denn da die Angriffsflächen?
Genau, also erstmal, was kann da generell überhaupt passieren? Ja, ich kann, ein Angreifer kann den Stromfluss manipulieren, er kann das Heimnetz sabotieren und das kann eben zu Überlastungen im Stromnetz führen, generell.
Also im öffentlichen Stromnetz, jetzt nicht nur in meinem Hauskreislauf, sondern im Stadtteil zum Beispiel.
Ganz genau. Und das kann im schlimmsten Fall auch zu großflächigen Stromausfällen führen. Mhm. Und zwar nicht nur Stadtteile, sondern eben theoretisch auch landes- oder europaweit. Ja. So ein Stromnetzwerk kann man sich im Prinzip vorstellen wie ein Herz-Kreislauf-System. Ja. Man hat ein Herz, das pumpt, das schlägt, das ist quasi ein Kraftwerk. Ja. Das pumpt jetzt durch unsere Hauptschlagadern, pumpt das Blut. Das ist mit den Übertragungsnetzen vergleichbar. Dicke Leitungen, viel Blut. Und irgendwann werden die Adern kleiner. Das sind dann bei uns die Verteilnetze, die Kapillargefäße. Mhm. Da wird das Blut halt reingepumpt und so optimal überall verteilt. Wie gesagt, über die Hauptschlagadern bis in die kleinen. Genauso ist es bei Strom auch. Jetzt kann mein Herz... Ich kann hohen Blutdruck haben, ich kann niedrigen Blutdruck haben. Ja, das ist im Prinzip vergleichbar mit einem Spannungsabfall oder Spannungsüberschuss in so einem Netz. Mhm. Und wenn das passiert, dann kann ich umkippen. Und genauso ist das im Stromnetz auch. Mhm. Dann gibt's den Puls bei uns. Das ist die Frequenz im Prinzip von so einem Stromnetz. Wenn der Puls zu hoch ist oder zu niedrig, dann kippe ich auch um. Dann ja, zumindest ist es nicht gesund. Und genauso ist das vom Stromnetz auch. Es hat ein Stromnetz halt eben nicht nur ein Herz, sondern man kann sich das vorstellen, das Stromnetz hat mehrere Herzen, quasi wie bei so einem Oktopus, der hat drei Herzen. Die laufen auch ungefähr im Takt, synchronisiert. Plus minus 0,3 Hertz natürlich genau. Nein, Quatsch, aber synchron. Und so kann man sich das auch vorstellen. Die Herzen alle müssen parallel möglichst schlagen, im Takt, im Gleichtakt synchronisiert sein. Wenn da eins aus der Reihe fällt, dann führt das zu Instabilitäten. Und im schlimmsten Fall, wie gesagt, zu großflächigen, kaskadierenden Stromausfällen.
Und ihr habt euch jetzt angeschaut, wie das wechselwirkt mit dem großen Netz, mit den großen Netzen?
Im Prinzip fast, ja. Also so ein kleines Hauskraftwerk im Verbund mit anderen fällt dieser große Verbund aus. Dann kann das natürlich Auswirkungen auf die Netzstabilität haben, ja. Ja. Und wir haben uns angeschaut, wie ich erkennen kann in Hauskraftwerken, ob ein Angriff stattgefunden hat, kann also Angriffe erkennen, ja, und kann dann eben Gegenmaßnahmen entwerfen, beziehungsweise das Hauskraftwerk vom Netz nehmen, andere in der Umgebung informieren, hier ist ein Cyberangriff, Vorsicht, schalte mal ab oder wie auch immer, ja, könnte sich ausbreiten.
Und wie, was habt ihr da gebaut? Also ein Erkennungssystem habe ich schon mitgenommen jetzt.
Ganz genau. Also das ist natürlich auf KI basierend. Ne?
Was sonst?
Ja. Also maschinelles Lernen, genauer gesagt, also im Speziellen. Und da versuchen wir Anomalien zu erkennen, um eben Stromausfälle vorherzusagen und ja, Angriffe generell zu erkennen, um dann eben auch in Aktion zu treten, also darauf zu reagieren. Hier, oh, das Hauskraftwerk, sage ich wieder, ach, das ist komplett vom Angreifer übernommen. Ich isoliere das mal vom Gesamtnetz, weil ein Angreifer kann dann eben manipulierte Daten senden. Das heißt, in real kommt die Energie, sage ich mal, 10 Kilowatt. Der Angreifer manipuliert den Datenstrom aber so, dass jetzt sagt, hier kommen nur 10 Watt oder so, ja. Das heißt, das Netz rechnet mit wesentlich mehr Energie. Es kommt aber nur wenig. Das heißt, das Netz bereitet sich darauf vor. Wenn ich die Stabilität hängt auch davon ab, ja. im Prinzip ist das immer so im Gleichgewicht. Produktion und Verbrauch muss immer im Prinzip im Gleichgewicht sein. Wenn jetzt ein großer Produzent reinkommt, brauche ich mehr Verbrauch, ja, und umgekehrt, ja, und das führt zu Schwankungen im Energienetz, also in einem Frequenzspektrum sieht man dann Änderungen und das muss immer ziemlich gleich bleiben.
Okay, und über so einen Angriff kann das komplett aus dem Takt gebracht werden. Und
über so einen Angriff, genau, ich hatte eben schon angefangen mit diesen virtuellen Kraftwerken, das sind im Prinzip solche Verbunde und die zählen dann definitiv zu Kritis, weil da sind zehntausende Kraftwerke und mehr drin und die produzieren dann um die 104 Megawatt oder mehr. Also natürlich mehr meistens und das zählt dann zu Kritis. Das heißt, auch so ein virtuelles Kraftwerk, wenn das durch einen koordinierten Angriff, wenn die einzelnen Hauskraftwerke angegriffen werden und das vom Netz genommen wird oder ja im Prinzip ein Relais abgeschaltet wird, dass gar kein Strom mehr ins Netz fließt, dann verliere ich eine große Produktionsanlage und das führt definitiv zu Schwankungen.
Oder, was ja vielleicht noch schwieriger ist, ne? Wenn ich rechne mit, dass es wird zu viel, und ich nehme es vom Netz, dann bin ich ja fein. Dann habe ich mir ja irgendwo anders vielleicht das austariert. Das ist ja wie so eine Waage, stelle ich mir das fast vor, dass man das so ein bisschen balanciert, den so Verbrauch und die Produktion. Schlimmer ist ja fast, wenn ich gemeldet bekomme, ich mache jetzt ganz viel. Ich produziere hier quasi, bei uns scheint die Sonne, ne? Bei Eccles scheint die Sonne über dem Viertel und wir gehen jetzt voll all in quasi und man wartet auf den Strom und es kommt halt nichts.
Genau.
Das Weil dann kann man auch nichts tun in dem Moment, ne? Also oder schwieriger wahrscheinlich.
Exakt, genau. Und das kann im schlimmsten Fall dann eben zu Stromausfällen führen, und weil die Netzsegmente abgeschaltet werden, weil da eben die Frequenz aus dem Takt gerät. Oder auch die Spannung natürlich, ja. Und da gibt es halt Notabschaltmaßnahmen, die eben so ein Netzsegment, in dem Fall auch vielleicht ein ganzes virtuelles Kraftwerk vom Netz nehmen.
Ja. Und das habt ihr erforscht ihr dann in Home PP-Sec, ja? Ganz also genau. Wie erkennt man Angriffe und was macht man dann? Abschalten. Isolieren.
Erstmal, ne? Im Prinzip ist das wie abschalten, ja. Aber bevor da jetzt das Netz geflutet wird mit falschen Informationen, schalten wir das lieber ab.
Okay. Ja. Wie kann man denn dann sein Hauskraftwerk trotzdem möglichst sicher machen?
Ja, im Prinzip ist das sind das die allgemeinen Empfehlungen, die Security Best Practices auch, weil das sind ja Blackboxen, die ich mir da ins Haus hole und da kann ich nicht viel machen. Also ich kann die Default-Passwörter ändern, auch von meinem WLAN und so. Sollte dafür sorgen, dass die Geräte regelmäßig Updates bekommen, also Sicherheitsupdates, da werden Sicherheitslücken geschlossen. Sollte die vor unbefugten Zugriff schützen, auch physikalisch, dass da niemand von außen einfach rangehen kann. Eine gute Maßnahme ist auch, wenn man die Möglichkeit hat, Fritzboxen haben das, ein Gäste-WLAN einzurichten und diese Geräte eben ins Gäste-WLAN zu schalten. Das heißt, wenn die manipuliert werden, dass die nicht mein Heimnetz angreifen von da aus. Ja. Das nennt sich Lateral Movement. Das heißt, ein Angreifer greift ein Gerät an und übernimmt das und greift von da aus weitere Geräte an. Das ist das große Problem. Und um das zu verhindern, soll ich das möglichst abschotten. Ja. Alles, was zum Beispiel physikalisch auch von außen erreichbar ist, zum Beispiel ganz salopp gesagt, ich tausche mal eine SD-Karte aus mit einem Betriebssystem. Der Angreifer schiebt da einfach eine andere rein mit einem manipulierten Betriebssystem und hat vollen Zugriff. Ja. Und das zu vermeiden, kann ich das Gäste-WLAN da nehmen. Kleiner Fun-Fact, 90% der Geräte kommen aus China und die kommen eventuell mit vorinstallierten Hintertüren oder Backdoors. Das geht aus einem Bericht vom BSI vor, einer Pressemitteilung Anfang des Jahres. Und die könnten einen Kill-Switch haben. Das heißt, einen Notabschalter aus der Ferne, aus China ausgelöst oder jedem anderen Land der Welt, wie auch immer. China ist nun mal der Produktionsstandort Nummer 1, wo man günstig produzieren kann. Und deswegen, wie gesagt, 90% der Geräte kommen daher. Und dann könnte es sein, mit einer Hintertür, dass man großflächig bei uns die Hauskraftwerke den Strom komplett abschalten kann und einen Blackout verursachen kann. Kompletten Stromausfall. Das ist das Problem. Es gibt den Cyber Resilience Act, der hilft hier aber nur bedingt. Ja, der hilft zwar ein gutes Stück, kann das Problem aber nicht komplett beheben. Der verlangt im Prinzip, dass Schwachstellen behoben werden. Ja, aber sagt überhaupt nichts darüber aus, dass der Code Hintertüren haben kann. Das sind ja keine Schwachstellen, das sind ja absichtliche Hintertüren. Ja, und da hilft der Cyber Resilience Act leider nicht.
Aber diese, ich sag mal, vermeintlichen Hintertüren können ja auch für Software-Updates genutzt werden oder andere Dinge, oder?
Ganz genau.
Das ist nicht so ganz leicht zu sagen.
Genau, also es kann sein, dass das Gerät ausgeliefert wird komplett ohne Hintertür, aber die Geräte sind ja alle mit dem Internet dauerhaft verbunden in die Cloud, ja, und die können dann auch automatisiert die Updates ziehen, was ja auch eigentlich gut ist, wenn eben Sicherheitslücken geschlossen werden, aber mit jedem Update kann wieder eine neue Hintertür dazukommen, ja. Das ist eine komplette Firmware, Software, die da aufgespielt wird und die kann alles enthalten, die kann theoretisch die komplette Funktionalität vom Gerät ändern, theoretisch.
Wenn wir jetzt mal von dem Viertel mal weiterblicken, ne? Also ich bin ja jemand, ja, ich kenne die Steckdose und meine, ne, mein Stromzähler und so, aber mehr kenne ich nicht. Das Viertel kann ich mir auch noch vorstellen. Aber wie geht's eigentlich weiter? Wie sieht das Netz, über das wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, wie sieht das eigentlich dann dahinter aus? Also was kommt dann als nächstes? Du hast schon gesagt, so ein Relais, was ist das?
Oder was ist halt die nächsthöhere Instanz nach so einem virtuellen Kraftwerk?
Genau, also die nächsthöhere Instanz sind die Netzbetreiber, ja, Verteilnetz, Niederspannung ist das. Oder Systembetreiber des öffentlichen Stromnetzes eben.
Mhm. Das sind so die typischen kommunalen Stromanbieter, sowas?
Oder? Genau, und später geht das halt ins Verteilnetz über, aber das ist erstmal das ins Übertragungsnetz, auf Englisch Transportation System, ja.
Mhm. Und das sind dann diese Hochspannungsleitungen?
Das sind diese Hochspannungsleitungen, genau, aber erstmal ins lokale Verteilnetz, wo Niederspannung ist und ja, der Systembetreiber ist da verantwortlich, den gesamten Stromfluss aus verschiedenen Quellen eben stabil und sicher zu halten.
Ja. Okay. Der steuert dann auch diese Anschaltung, Abschaltung, Anfahren, Abschalten.
Abschalten. An, aus.
Also ist das wirklich dann wirklich der regionale, wie hast du gesagt, dieses Verteiler?
Genau, Netzbetreiber, Systembetreiber. Ja. Genau, die steuern das im Prinzip, die bekommen auch die Informationen, um eben Lasten auch vorherzusagen. Mhm. Ja, also das ist natürlich auch abhängig vom, bei Photovoltaik, ganz klar, vom Wetter. Und vom Wetter, von der Wettervorhersage, ja, vom Wetterbericht. Ja, wenn jetzt viel Sonne erwartet ist und keine Wolken, dann wird meine Anlage sehr viel produzieren. Das heißt, ich kann mich schon mal darauf vorbereiten, es wird viel Strom kommen. Mhm. Ja, kommt der aber nicht, zum Beispiel durch einen Angriff oder so, und der Angreifer manipuliert entweder die Daten oder den tatsächlichen Strom, ja, dann haben wir wieder genau das Problem, ja. Also es geht hier wirklich um die Manipulation immer, das zu erkennen und dann jetzt speziell nochmal im Projekt Home PPSec, das steht übrigens für Home Power Plant Security, dass wir das erkennen und präventiv erkennen und also Präventionsmaßnahmen haben dann wie Abschaltung oder eine Kombination aus Abschalten und andere Warnen.
Ja. Jetzt bauen ja, habe ich am Anfang ja schon gesagt, ne, gibt ja viele Leute, die sich Solarstrom bauen oder ein Windrad irgendwo hinstellen. Also die Erneuerbaren sind ja im Wachstum begriffen und ich sag mal, dadurch ändert sich ja ein bisschen die Struktur des Netzes, wo ich früher, ich sag mal, klassisch AKW hatte. Wir haben hier in der Nähe Biblis ja gehabt.
Oh ja.
Ne, da konnte man einfach sagen, okay, morgens angefahren, läuft und läuft, solange wie es halt läuft. Jetzt habe ich diese Erneuerbaren da sagt der eine schon mal, okay, ja, weiß ich nicht, ne? Heute lasse ich meine Solaranlage mal aus. Oder, also grundsätzlich, man hat zwar einen Wetterbericht, aber da sage ich ja jetzt nicht, wenn dann doch mal um 12 alle Wolken vor der Sonne sind, dann habe ich ja trotzdem Schwankungen. Also wie verändert sich eigentlich dann die Steuerung des Netzes auch? Verändert die sich oder bleibt das alles wie gehabt?
Genau, das verändert sich stark. Ja, generell wird Strom verteilt halt durch ein komplexes Netzwerk von Umspannwerken, Verteilerstationen, Stromleitungen und so weiter. Mhm. Und durch die ganzen Erneuerbaren, die halt dezentral auf den Dächern sitzen, Photovoltaikanlagen, haben wir eine hohe Komplexität durch die Integration dieser erneuerbaren Energien. Also Stichwort dezentrale Stromerzeugung und zwar ganz viele. Und die Flexibilität des Stromnetzes erhöht sich dann natürlich und das bringt uns vor neue Herausforderungen, wie zum Beispiel wir haben schwankenden Strom. Wie du gerade gesagt hast, Sonne ist da, Sonne ist weg. Ja, da bekomme ich unterschiedliche Energie und das muss intelligent gesteuert werden, weil das so komplex ist. Ich habe so viele Anlagen und regional, da mal Sonne, einem einfachen Beispiel jetzt, und da ist Schatten und so. Kann ich mit Wettervorhersagen korrelieren? Kann ich auch vorhersagen, zum Beispiel für die nächsten Tage, dass ich dann Maßnahmen ergreife, um diesen Strom abzufangen? Ja. Und diese ganze Steuerung, also man nennt das auch Demand Response, das heißt den Stromverbrauch in Echtzeit anzupassen. Mhm. Und all diese Technologien basieren auf, ja, wie sagt man so schön, auf smarten Technologien, auf smarten Geräten, ja. Smart Grid ist das Stichwort hier. Mhm. Das heißt, das Netz regelt sich selbst durch Sensorik, Aktorik, Gibt es das Wort überhaupt Aktorik? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Anpassung, ja.
Also das sind ja im Endeffekt aus meiner Sicht dann die Schalter.
Genau.
Man liest immer von der smarten Waschmaschine, die dann auch zum billigen Stromtarif, es gibt ja auch dynamische Stromtarife, wo man zum Beispiel sagen kann, mittags habe ich billigeren Strom.
Genau.
Und wenn ich meine Waschmaschine dann steuern kann oder steuern lassen kann, weiß ja nicht, ob man die Steuer da abgeben kann. Also ich habe noch eine alte Waschmaschine, ich muss noch selber steuern. dann ist der Aktor da, ne, der den Schalter umlegt, glaube ich. So habe ich das zumindest verstanden.
Genau, im Prinzip. Und diese Aktoren werden auch dann smart gesteuert, automatisiert, ohne dass da jemand manuell was machen muss. Ja. Vergessen hatte ich noch kurz die Speichertechnologien. Das heißt, wenn ich überschüssigen Strom habe, habe ich auch noch Speicher. Ich habe nicht nur die Produzenten, ich habe auch die Verbraucher und dazu zählen auch Speicher, wo ich das speichern kann.
So eine Wallbox zum Beispiel für ein E-Auto.
Genau, das können E-Autos sein. Das bietet sich selbst, genau. Sehr gut an, den überschüssigen Strom reinzuladen. Und wenn irgendwie Knappheit herrscht, dann auch von dem E-Auto den Strom von dem Akku zu nehmen. Ja?
Ich glaube, das ist im Moment Batterie. Ja so eine aktuelle Diskussion in Deutschland, das bidirektionale Laden.
Genau.
Aber das habe ich jetzt zum Beispiel irgendwann gelernt, dass ein Auto halt also 4 bis 5, manchmal sogar 10-fache Ladekapazität hat wie die normale Wallbox, die man sich daheim hinstellt.
Das kann sehr gut sein. Also ich bin da auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber da geht schon einiges, auch mit der Ladegeschwindigkeit, Gleichstromladen und so. Also da hat sich schon einiges getan, ja.
Genau, aber das Ganze zu managen, also man hat quasi wie so einen Flohzirkus und den muss man orchestrieren.
So ungefähr. Und das überlassen wir den Systemen. Das machen nicht wir selbst, sondern das machen diese smarten Systeme.
Das heißt, oft auch mit KI.
Ja.
Genau, und das heißt, bei den Verteilernetzen, da sind dann wirklich auch KI-Systeme jetzt im Aufbau. Aber die müssen ja gleichzeitig auch die ganzen alten Systeme wahrscheinlich mit übernehmen. Ne?
Ist ja,
man kann
genau.
ja nicht nur sagen, so, ach ja.
Machen alles neu. Das kostet ja auch ein bisschen was.
Habe ich schon gehört, ja.
Ja, genau, das ist eben die Herausforderung. Aber das ist generell die Herausforderung mit Altgeräten. Die hat man halt irgendwo immer noch da. Auch im Netzwerkbereich hier diese Router, die Landesverteiler, Stadtverteiler und so weiter, ja, die haben Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren. Und wenn sich jetzt neue technische Errungenschaften entwickeln, sage ich mal, Post-Quantum-Kryptographie, gerade ein aktuelles Thema, wie bringe ich das da rein in diese Altgeräte? Können die das überhaupt? Können die das sicher? Und das ist das generelle Problem auch bei Stromnetzen. Wie vereine ich alt mit neu?
Genau, wir haben das Netz ja jetzt quasi so ein bisschen besprochen. Jetzt war vor gar nicht allzu langer Zeit, gab es ja, glaube ich, so eine Schwankung mal in Spanien, Portugal. Da haben wir das alles mitbekommen. Es ist immer noch nicht ganz klar, was da eigentlich passiert ist. Aber ich glaube, das ist so das Szenario, wenn man sich die Auswirkungen mal veranschaulichen möchte. Ne? Das ist so, sowas könnte passieren, sag ich mal.
Ganz genau, ja. Okay. Wodurch auch immer das ausgelöst wurde, es kam auf jeden Fall zum großflächigen Stromausfall. Das heißt, irgendwo sind Instabilitäten aufgetreten im Netz, in einem Teilnetz. Und wenn man auch das Netz wegnimmt, kann das trotzdem noch dazu führen, weil ich habe dann einen großen Produzenten oder Verbraucher gerade mal weggeschaltet, ja. Das führt zu Schwankungen im Netz. Also genauer gesagt, also im Frequenzbereich kann das passieren. Normalerweise ist das europäische Stromnetz läuft mit 50 Hertz, ja. Und Schwankungen dürfen maximal 0,3 Hertz betragen. Und wenn das da drüber oder drunter geht, dann gibt es eine automatische Notabschaltung. Einfach ein Relais, das schaltet das Netz ab. Das kann aber wieder zu Schwankungen führen, dass ich im Endeffekt das nächste
so
Netz,
dann, oder?
Genau, ja, das heißt kaskadierende Effekt, und dann hat man einen kaskadierenden Stromausfall.
Okay.
Das heißt, das kann über ganz Europa definitiv passieren. Beim Anlaufen habe ich das gleiche Problem wieder.
Also wenn ich
und
wieder
ich muss
anmache,
die synchronisiert
dann,
alles hochfahren, ja.
Okay. Und wie kann man sowas präventiv erkennen? Also so Schwankungen, die dann doch größer werden als 0,3 Hertz, dass man so Anomalien im Netz erkennt, da spielt ja auch KI wieder eine Rolle, wie du es vorhin schon angedeutet hast beim HomePPSec.
Ganz genau.
Auch in großen Netzen.
Genau, man kann das versuchen mit KI zu erkennen. Das kann natürlich teilweise relativ schnell gehen, dass die Notabschaltungen trotzdem funktionieren. Aber ich kann versuchen, das zu erkennen und kann andere warnen dann. Ja, dass hier, da ist eine Instabilität, wo auch immer das durch ausgelöst wird. Hier bereitet euch drauf vor, setzt Maßnahmen in Gang, die das verhindern oder sich darauf vorbereiten.
No. Okay.
Jetzt haben wir ja, ich sag mal, das ist noch die, wie soll ich sagen, das ist die friedliche Gefahr, die uns droht, wenn es nur um die Erzeugung geht. Jetzt haben wir natürlich auch die Situation in Europa, dass es immer wieder Angriffe gibt. Also wir in Darmstadt waren ja auch schon, da war auch schon mal, ich glaube, ein Strombetrieb von einem regulären Cyberangriff betroffen. Das waren dann aber Angriffe eben auf die Bürosysteme. In der Vergangenheit gab es aber auch immer wieder Anzeichen zumindest dafür, dass auch die Energiesysteme tatsächlich von, wie heißt das immer so schön, ausländischen Mächten oder unbekannte Dritte irgendwie attackiert oder manipuliert werden, dass da versucht wird, die kritischen Infrastrukturen wirklich anzugreifen. Würde so ein KI-System das auch erkennen oder soll das auch erkennen?
Im Optimalfall soll es genau sowas auch erkennen. Ja, da gibt es eben Austauschformate auch, dass ich Angriffe erkenne und dann quasi an alle Stellen in ganz Europa oder woanders hin kommuniziere. Hier, ich habe den Angriff erkannt, dieses Angriffsmuster, bereitet euch darauf vor. Schaltet Teile ab in Notfallmodus, wie auch immer, dass ihr im minimalen Betriebsmodus seid, also so quasi in einem Fail-Safe-Mode, dass das noch funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel die Kommunikation mit dem Smartphone, ich kann jetzt gerade nicht mehr sehen, was mein Haus produziert oder so, dass das zum Beispiel abgeschaltet wird, jetzt auf, bezogen auf Hauskraftwerke, ja. Also die nicht kritischen Funktionen. Ich muss nicht in meinen Malediven-Urlaub gerade sehen, wie viel mein Haus produziert, so ungefähr. Das wird dann mal abgeschaltet, aber diese kritischen Sachen bleiben intakt. Sowas wäre das ein Beispiel.
Fand ich jetzt ganz spannend, dieser Fail-Safe-Mode. Ne? Also man kann nicht nur an- und abschalten, sondern man kann auch eigentlich sagen, keine Ahnung, lauf mal mit Betriebsgeschwindigkeit. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Man sagt, man sagt eben diesen, man gibt einen Modus operandi vor, wo man sagt, die Anlage soll jetzt bitte so laufen für die nächste Zeit und sich nicht steuern lassen oder nur in einem gewissen Bereich bleiben oder sowas. Das können wir auch machen. Das meinst du mit Fail-Safe-Mode, ne?
Genau, das meine ich im Prinzip mit Fail-Safe-Mode. Genau, danke für die Erklärung. Da gibt es natürlich sehr viel Spielraum. Ist auch immer Anwendungsfall abhängig, wo ich jetzt was wie anwenden kann oder möchte. Fail-Safe-Mode, ja, im Prinzip generell ist es ein Modus, in dem der minimale Betriebszustand erreicht ist. Zum Beispiel jetzt, ich kann das jetzt dann nicht mehr synchronisieren mit anderen, kann die Erkenntnisse teilen hier über meinen aktuellen Stromverbrauch oder so. Ich bin für mich so ungefähr und kann vielleicht auch nicht mal davon ausgehen, dass ich Kommunikation zu anderen externen Systemen aufnehmen kann.
Das war das, was du mit Isolierung vorhin auch
meinst. Genau, das war im Prinzip auch mit Isolierung. Ich bin für mich bei der Isolierung und habe die Kommunikation ist weggeschaltet. In dem Falle ist das aber von dem Netzbetreiber gemacht, weil er hat gesagt, oh, das Kraftwerk, da ist was faul, das schalte ich jetzt mal ab. Das Hauskraftwerk.
Wow, okay.
Das Quiz im House of Nerds.
So, das Quiz. Wir haben ein paar Schätz- und Ratefragen für uns alle drei tatsächlich, weil wir wollten jetzt nicht nur den Michael in die Mangel nehmen, sondern auch Oliver und ich können ja auch mal probieren, unser Glück versuchen, unser Wissen unter Beweis stellen. Ich fange mal an mit Frage 1. Welches Bundesland hat aktuell die meisten Photovoltaikanlagen? A. Nordrhein-Westfalen, B. Bayern oder C. Baden-Württemberg. Was meint ihr?
Puh. Also die Sonne scheint natürlich im Süden. Und also ich würde tatsächlich sagen Baden-Württemberg. Aber nur weil ich da quasi so ein bisschen
ja, ich würde auch eher auf die Häuslebauer tippen, aber ich sag trotzdem Nordrhein-Westfalen, weil es mein Heimatbundesland ist.
Ich würde auch Nordrhein-Westfalen einfach
so
sagen.
So.
Okay. Die Antwort ist, wir lagen alle falsch. Bayern.
Echt?
Bayern, ja. Oh. Genau, mit 28.650 Megawatt installierter Leistung. Und also wirklich weit vor Nordrhein-Westfalen. Wobei Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind relativ gleich auf. Wir haben so 13.000 Megawatt.
Krass.
Genau. Also die Bayern sind Platz 1, weit vorne.
Wow.
Surprise, surprise.
Das war wirklich Surprise.
Ja.
Frage 2. Es geht um Windenergie. Welches Bundesland liegt beim Ausbau der Windenergieanlagen 2025 vorne? A. Niedersachsen, B. Nordrhein-Westfalen oder C. wieder die Bayern?
Okay, Bundesland meinst du jetzt?
Welches Bundesland, ja.
Ja. Da habe ich eine Meinung.
Ich habe auch eine Meinung, aber keine Ahnung. Insofern sage ich wieder B.
Desto besser, ne?
Eigentlich ja, genau. Und man weiß es ja eigentlich, ne?
Und Niedersachsen hat
Niedersachsen.
Ja,
Niedersachsen.
Ja, ich sag A, Niedersachsen.
Ich auch, ja.
Okay, es war ziemlich einstimmig.
Ja, wow. Wir liegen alle falsch.
Was?
Wir liegen alle falsch, Anna.
Haben uns die Bayern wieder überrascht?
Komm. Nein, die Nordrhein-Westfalen.
So.
Bam.
Ah.
Genau. Im Bundesländer-Ranking steht NRW bei den absoluten Zahlen neu installierter Windenergieleistung an der Spitze.
Okay. NRW.
Ich ärgere mich. Wir haben das bei der Recherche, bin ich sogar drüber gestolpert gewesen. Ja. Und ich habe es wieder vergessen. Ja. Jetzt grenzt es ein.
Aber okay, neu installierte, dann gibt es in Niedersachsen halt einfach schon genug, sage ich mal so.
Könnte sein. Das wäre jetzt ein Detail. Könnte sein, aber ich glaube, sie sind auch insgesamt dann schon ganz gut vorne. Aber Schleswig-Holstein war halt nicht dabei. Ne?
Damit hätte ich auch gerechnet, ja.
Frage 3. Laut offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes verbraucht ein durchschnittlicher deutscher Haushalt pro Jahr rund wie viele Kilowattstunden Strom? A, circa 2100 Kilowattstunden, B, circa 5000 Kilowattstunden oder C, circa 3400 Kilowattstunden.
Okay.
2100 würde ich jetzt mal sagen. Also A.
Und du?
Ja, also ich denke, das hängt natürlich von der Personenzahl ab. Ne? Je mehr Kinder, desto mehr.
Durchschnittlicher deutscher Haushalt.
Genau, und der durchschnittliche Haushalt, also ich wäre jetzt weil ich die Kinder mitrechne, das sind ja die oberen. Und ich glaube, 2000 ist eher so ein Single-Haushalt.
Aber
ich wäre bei 3-4.
Ja, du wärst bei 3-4.
Und in Zeiten von mobilem Arbeiten, das muss man ja auch bedenken.
Mehr zu Hause,
stimmt, ja. Man ist die ganze Zeit zu Hause.
Ja. Vor oder nach Corona erhoben worden. Das wäre auch noch wichtig vielleicht. Aber gut.
Oh ja, steht ja einfach. Weiß ich nicht.
Anna, was sagst du denn?
Ich gehe all in. Ich sag 5000.
Okay, dann haben wir ein gutes Verteilerfeld. Nach den aktuellsten veröffentlichten Daten lag der durchschnittliche Stromverbrauch je Haushalt in Deutschland zuletzt bei etwa 3.383 Kilowattstunden pro Jahr. Bam. Ein Wert, der sich über die Jahre leicht verändert hat, aber ein gutes Gefühl dafür gibt, was ein normaler Verbrauch sein kann. Genau. Also, jetzt nochmal die Stromrechnung angucken. Man liest ja gerade so um den Jahreswechsel, liest man ja gerne mal die Stromzähler ab.
Wie tut man das?
Ja, also ich hab gerade.
Sehr schön.
Ja.
Der Nerdfaktor.
Genau, Michael. Also wir wissen schon, dass in deinem Kopf zumindest oder in deinem Haushalt ganz viel gehackt wird und ja, also falls mein Gerät nicht funktioniert, würde ich sagen, aber Eckels hat der Chef wieder dran rumgemacht. Wir sind ja hier im House of Nerds und wie Anna immer sagt, wir haben ein Herz für Nerds und deswegen laden wir euch ja auch hier so gerne zu uns ein und fragen euch dann aber auch immer mal wieder, was macht euch denn eigentlich zu Nerds? Also Michael, was macht dich denn so zum Nerd?
Tja, was soll ich darauf antworten? Also meine Freunde sagen natürlich schon, dass ich ein Nerd bin, ja. Ich beschäftige mich viel mit Programmierung, mit Geräten generell, mit diesen IoT-Devices, mit Kryptochips, TPM, den ich dann da aufbringe und so. Dementsprechend liegen zu Hause auch viele Geräte rum, ja. Und das ist alles, sieht schon sehr nerdig aus, mein Arbeitsplatz zu Hause, muss man schon sagen, ja.
Aber das ist ja Arbeit, geht das nicht auch über die Arbeit hinaus?
Natürlich geht das auch über die Arbeit hinaus, klar.
Das zum ist Beispiel, ja ein, mach doch mal ein Beispiel.
Oh, ja, ich habe meiner Kleinen eine Musikbox quasi gebaut, bevor ich wusste, dass es Tonyboxen gibt, war vielleicht auch davor. Mega! Ja, und da habe ich solche Karten genommen, hier wie so Smartcards, Kreditkartengröße, ja, RFID-Cards, und die ganze da reinstecken. Und dann wird ein Lied abgespielt, das ich zuvor natürlich auf den USB-Stick gespielt habe. Da ist nur eine Nummer drauf, dann spielt die das Lied nochmal so und so ab. Und wenn man die rausnimmt, stoppt das, stecke ich die neu rein. Dann fängt es wieder neu an, ja. Also mit einem Jahr ungefähr, da die Karte reinzubekommen, ist eine motorische Leistung und aber auch eine Übung. Hörbücher, ja, also das ist, sowas mache ich halt im Prinzip. 3D-Druck mache ich auch ziemlich vieles, ja.
Okay, Elektro-Kinderspielzeug cool. Selber bauen.
Das finde ich richtig gut. Bist im
Club
gut.
Aufgenommen, alles gut.
Das finde ich super und es ist halt, wie du sagst, ne, motorisch ist es schwieriger, so eine Karte da irgendwie reinzufriemeln, als einfach eine Toni-Figur auf die Box knallen.
Stimmt, ja.
Ja, wunderbar. Dann, sehr schön. Genau, haben wir noch irgendwas vergessen, Anna?
Nö, ich glaube, wir sind...
Michael, möchtest du noch was sagen?
Genau.
Nö, ich glaube, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank,
hat Spaß gemacht.
Ja,
und wieder was gelernt.
Und wir auch, allerdings.
Auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank, Michael, nochmal, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank auch an Evelina Winkler und Max Leiding, unsere Regie, an unseren Schnitt Henning Schwörer und an meine liebe Co-Moderatorin natürlich Anna Spiegel.
Danke auch an dich, Oliver.
Ja, wir freuen uns wie immer, sagen wir auch öfters, über Fragen und Anregungen. Schreibt uns bitte Themenwünsche, Gästewünsche etc. per Mail an podcast@sit.fraunhofer.de und wir freuen uns.
Genau.
Ja.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Danke.